Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 210 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 24. Januar 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um die Vor- und Nachteile der Effektivkostenquote.
Zum Gespräch geladen haben wir dieses Mal Dr. Gerhard Schmitz. Er ist seit 1. August 2024 neuer Vorstandsvorsitzender im Kontinentale Versicherungsverbund und wir sprachen mit ihm über Ziele und Herausforderungen.
Und in den News der Woche nimmt die Zahl der Beschwerden gegen Versicherer zu. DAK-Chef Andreas Storm hat eine Idee, wie die Beitragsspirale in der GKV gestoppt werden könnte. 5 Anbieter sind Sieger der Kfz-Wechselsaison und die ETF-Branche schreibt ein paar neue Rekorde.
In eigener Sache. Berlin, die Stadt der Innovation, Kultur und Wirtschaft, bildet den Rahmen für die Hop-on-Hop-off-Tour von Pfefferminzia. Vom 5. bis 7. März 2025 erwartet Versicherungsprofis ein abwechslungsreiches Programm mit 6 Stationen, die Einblicke in aktuelle Trends, technologische Innovationen und strategische Lösungen für den Versicherungsvertrieb gewähren. Ein paar Beispiele gefällig? Bitteschön! Gemeinsam erarbeiten die Teilnehmer ein modernes Marketing mit Digidor. Bei Google geht es darum, wie KI und innovative Tools wie EcoMotion praktisch eingesetzt werden können. Und der AFW, Bundesverband Finanzdienstleistung, berichtet über aktuelle politische und regulatorische Entwicklungen. Neben den fachlichen Highlights bietet die Tour eine hervorragende Gelegenheit, sich mit anderen Versicherungsprofis zu vernetzen und langfristige Kontakte zu knüpfen. Das Event richtet sich an Makler, Vermittler und Mitarbeiter von Versicherungsgesellschaften. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich jetzt zur Hop-on-Hop-off-Tour von Pfefferminzia vom 5. bis 7. März an unter pfefferminzia-experience.de/hop-on-hop-off.
Aus der Redaktion. Herzlich willkommen zum Smalltalk.
Hallo.
Hallo. Soll ich gleich ins Haus fallen, Schmidt?
Ja, bitte.
Ja.
Wir haben doch keine Zeit.
Wir haben doch keine Zeit. Genau. Oh, endlich darf ich auch was sagen. So. Was habe ich denn heute mitgebracht? Schmidt, frag mich mal, was ich mitgebracht habe.
Was hast du denn mitgebracht, Scholle?
Ah,
ich weiß,
gut,
es geht mal
fragst.
Wieder um die Altersvorsorge.
Ja, und es geht mal wieder um Mathematik. Ich liebe Mathematik.
Dein Lieblingsthema.
Genau. Und der von uns wirklich sehr, sehr geschätzte Analyst Lars Herrmann von der Assekurata hatte einen sehr, sehr schönen Beitrag. Da hat er ein paar Sachen mal ausgerechnet und hat sich einfach mit der, wie heißt das Ding nochmal, Effektivkostenquote, es sind so schöne Wörter, Effektivkostenquote befasst, die ja tatsächlich zu den Lieblingskennzahlen der Verbraucherschützer und, glaube ich, aber auch der Börsenaufsicht, Finanzaufsicht, BaFin.
BaFin heißt die.
BaFin heißt die, der BaFin. Der BaFin, der BaFin gehört. Denn das muss ja alles billig sein, oder? Kostengünstig.
Kostengünstig,
ne?
So. Okay. Heutzutage gesagt, ja.
Wobei wir auch immer unterschreiben würden, die Kosten sollten wirklich im Rahmen sein. Also das sehen wir zum Teil tatsächlich genauso.
Ja.
So, und der Lars Herrmann hat sich mit der Effektivkostenquote dann mal befasst und hat ausgerechnet und hat eben herausgestellt, dass man die gar nicht so gut vergleichen kann. Jetzt musst du fragen, warum.
Jetzt habe ich gerade einen Schluck Kaffee getrunken. Ich dachte, du laberst jetzt erstmal.
Jetzt musst du fragen, warum.
Warum denn, Scholle?
Gut, dass du fragst. Weil die Effektivkostenquote sich nach Variablen richtet, die in, wie drücke ich es aus, in jedem Vertrag anders sein können. Nämlich die Höhe des Beitrags, die Laufzeit und tatsächlich die Renditeannahme. Mhm. Und das sind ja nur drei nicht ganz unwesentliche Parameter. Das kriegt man auch kurz erklärt beim Beitrag. In der Effektivkostenquote sind Fixkosten drin und wir haben ja alle in Betriebswirtschaftslehre gelernt. Ne? Wenn die Stückzahl steigt, verteilen sich die Fixkosten besser und sinken relativ pro Stück. Das heißt, wenn du einen höheren Beitrag hast, fallen die Fixkosten nicht mehr so stark auf, sind relativ dann weniger.
Mhm.
Eigentlich ganz logisch, oder? Also
korrekt,
hoffe ich. Ja. Für mich ist es logisch.
Ja.
So. Bei Laufzeit genauso. Anfängliche Kosten verteilen sich besser. Und bei der Renditeannahme ist es im Grunde genauso. Also du hast einen Vertrag, der hat eine Garantie mit drin, der hat kaum Aktien mit drin, viel Sicherungsvermögen, hast du eine andere Renditeannahme, als wenn du alles in Aktienfonds ballerst.
Ja.
Ja, da gehst du von 7% aus, das andere von 5 oder 4 oder irgendwie so. Und auch da verteilen sich dann die Effektivkosten anders. Und um jetzt mal die Pointe zu bringen, gerade bei den Laufzeiten, da hat der Lars Herrmann Unterschiede. Bei sonst selben Parametern hat er bei 12 Jahren Laufzeit eine Effektivkostenquote von 2,2% gehabt und bei 40 Jahren Laufzeit von 0,8%. Mhm. Ja, es sind dieselben Kosten oder zum großen Teil dieselben Kosten, die verteilen sich einfach anders. Und die anderen Werte sage ich jetzt nicht, die findet ihr dann alle, liebe Zuhörer, auf pfefferminzia.de. Es ist einfach, damit zeigt der Lars Herrmann einfach einen Mangel der Effektivkostenquote. Mhm. Und das ist sicherlich ein wichtiger Indikator, um zu sehen, was so ein Ding kostet, was so ein Vertrag kostet. Aber es ist nicht das alleinige Vergleichsmittel. Mhm. Wollen wir es mal ausdrücken. Also man soll sich angucken, das ist wichtig. Die darf nicht über die Stränge schlagen. Da sind wir auch ganz bei der BaFin, richtig, Schmidt?
Ja.
Genau. Aber man kann nicht zwei Verträge nebeneinander legen und sagen, da ist sie bei 1,5, da ist sie bei 1,0. Der ist jetzt der bessere. Dafür gibt es zu viele andere Kriterien. Und das war es auch schon von mir.
Das ist doch ein gutes Fazit, in der Tat.
Genau.
Sinnvoll.
So, also weiter im Text.
Im Gespräch.
Seit 1. August ist Dr. Gerhard Schmitz neuer Vorstandsvorsitzender im Kontinentale Versicherungsverbund. Für uns Grund genug, ihn mal zum Gespräch zu bitten und zu fragen, was er denn so vorhat, auf welche Vertriebskanäle er setzen möchte, wie er mit dem Fachkräftemangel in der Branche umgeht, was er von künstlicher Intelligenz hält, ob er offen für eine Fusion ist und was er sich von einer neuen Bundesregierung wünscht. Viele Fragen, viele Antworten. Das Interview ist deswegen auch ein bisschen länger. Also machen Sie es am besten mit einem Kaffee gemütlich und horchen Sie mal rein. Hallo, Herr Dr. Schmitz, und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Frau Schmidt. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, gerne. Sie sind ja nun seit August 2024 neuer Vorstandsvorsitzender im Kontinentale Versicherungsverbund, zu dem also die Kontinentale, Europa und Mannheimer Gesellschaften gehören. Mich würde interessieren, was haben Sie sich denn da für Ziele vorgenommen? Das fragt man ja gerne mal so bei Amtsantritt. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Das ist völlig richtig. Nun bin ich ja nicht ganz neu im Verbund und auch nicht irgendwie extern als Vorstandsvorsitzender plötzlich da gewesen, sondern ich bin ja schon seit 2004 im Vorstandsteam der Kontinentale und seit 2015 auch schon stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, klar, dass ich mir jetzt keine revolutionären neuen Ziele vorgenommen habe und alles umkrempeln will, sondern das wäre ein bisschen komisch. Ich habe ja das meiste mit entschieden, was wir heutzutage machen, sondern eigentlich ist es so, es ist nicht nur eigentlich so, es ist so, ich werde unseren eingeschlagenen bewährten Weg der letzten Jahre konsequent fortsetzen und dabei vor allem die großen Projekte, die wir in den vergangenen Jahren begonnen haben, ordentlich zu Ende bringen. Also alles eher evolutionär, konsequent und sicher in die Zukunft weiterzuentwickeln und keine Revolution. Die haben wir zum Glück auch gar nicht nötig, denn ich glaube, wir stehen auf einem guten Fundament. Aber die großen Projekte, die wir jetzt gerade am Laufen haben, erstmal vernünftig zu Ende zu bringen, das ist schon ein großes Vorhaben. Das ist, glaube ich, schon Ziel erstmal genug, denn wir haben ja ganz viel begonnen, wie viele andere natürlich auch. Es ist ein Trend in der Branche im Bereich Digitalisierung, Modernisierung unserer Systeme, die laufende Anpassung der Produktpaletten und natürlich die kontinuierliche Verbesserung der Vertriebsbeziehung zu den Maklern, zu Pools, aber auch natürlich zu unserer eigenen AO.
Aha. Wenn wir bei den Produkten mal kurz einhaken, bleibt es da bei dem bestehenden Produktangebot? Wollen Sie was verändern, ausbauen?
Ja, das ist ein guter Einstieg, denn ich finde, wenn man über Produktinnovationen und Neuerungen spricht, wird oft vernachlässigt das, was man schon im Regal hat. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir hinsichtlich unserer bestehenden Produktpalette Verlässlichkeit und Stabilität bieten. Also natürlich haben wir auch neue Produkte und Produktinnovationen, aber wir halten es für ganz wichtig, nicht vorschnell Produkte, die sich aus unserer Sicht bewährt haben, die sich auch aus Sicht der Vermittler bewährt haben, dann aus dem Regal zu räumen, weil sie einem vielleicht unter Wirtschaftlichkeitsaspekten nicht mehr ganz so gut gefallen. Bestes Beispiel ist die Riester-Rente, die wir noch vollumfänglich im Programm haben, obwohl sich viele Wettbewerber da schon verabschiedet haben. Aber das sind ja Produkte, die unsere Vertriebspartner in der Vergangenheit und auch noch aktuell aus guten Gründen verkauft haben und sie weiter verkaufen. Mhm. Und sie haben ihre Kunden ja auch davon überzeugt, im besten Gewissen, dass es gute Produkte sind. Und deswegen halten wir es nicht gerade für ein Zeichen von Vertrauen und Stabilität, wenn man sehr schnell solche Produkte auch wieder aussortiert.
Ja, schade, dass jetzt keine Reform kommt bei Riester, ne? Das wäre natürlich schön gewesen.
Ja, das genau, das wäre noch hilfreicher gewesen. Ja. Aber auch beispielsweise Bestandsverkäufe, das ist mir an der Stelle immer ganz wichtig zu sagen, wird es bei uns nicht geben, gibt es bei uns nicht, genau aus diesen Gründen. Weil wir schon denken, dass ein Kunde und ein Vermittler sich ganz bewusst für uns als Anbieter auch entschieden haben. Bei Versicherungsprodukten, die abstrakt sind, spielt der Anbieter die wesentliche Rolle. Und dessen Verlässlichkeit und Stabilität ist von überragender Bedeutung für den Kunden und den Vermittler. Und deswegen haben wir grundsätzlich entschieden, wir werden auch keine Bestandsverkäufe durchführen. Das ist ein ähnliches Thema.
Okay. Ja, Verlässlichkeit ja auch gerade ein wichtiges Thema, wenn man so von der einen oder anderen Insolvenz auch heutzutage hört, leider
im
Versicherungsbereich. Ne? Klar.
Allerdings.
Genau. Sie sprachen eben auch schon den Vertrieb an, Ihre Ausschließlichkeit und die Makler. Bleiben Sie die beiden denn gleichberechtigt wichtig oder wollen Sie da einen bestimmten Fokus legen auf einen oder anderen?
Nein, beide. Absolut gleichberechtigt. Das sind zwei ganz wichtige Vertriebssäulen, auf denen sich unser Verbund glücklicherweise stützen kann, die wir beide, das ist jetzt meine subjektive Sicht, aber ich hoffe, sie wird auch am Markt so wahrgenommen, die wir beide mit guten Produkten und sehr gutem Service bedienen können. Und bei beiden Vertriebswegen ist für uns auch immer ganz wichtig, wir begreifen beide als den ersten Kunden sozusagen. Unabhängig davon, ob es Makler sind oder unsere eigene AO. Das heißt, unser erster Kunde und Ansprechpartner ist der Vertrieb, der dann wiederum den Endkunden mit unseren Produkten und Services gerne beglücken darf. Aber diese Grundhaltung ist ganz wichtig. Deswegen möchte ich sie nochmal betonen, weil wir unser gesamtes Handeln und unsere Aktivitäten in erster Linie am Vermittler ausrichten und diesen bestmöglich unterstützen, damit er eben eine gute Beziehung zu seinen Kunden unterhalten und entwickeln kann. Und ich betone das, Sie haben das gerade hoffentlich bemerkt. Ich habe extra das Seinen betont, denn es sind die Kunden unserer Vertriebspartner. Mhm. Und für den Kunden ist der Vertriebspartner unser Gesicht im Markt und sein erster Ansprechpartner.
Ja.
Das heißt stimmt. Auch für uns, auch das hat mit Stabilität und Vertrauen zu tun, dass wir grundsätzlich auch nichts an unseren Vertriebspartnern vorbei unternehmen. Wir betreiben zum Beispiel keine Bankenvertriebswege, weil das die Position unserer Vertriebe schmälern würde. Oder Beispiel Kooperation mit gesetzlichen Krankenkassen haben wir auch mit unserer Continentale BKK. Aber wir vertreiben diese Mitgliedschaften in der BKK ausschließlich über unseren Vertrieb, der dann wiederum die Kunden auch mit unseren Zusatz- und Ergänzungsprodukten versorgen kann. Über die BKK und mit ihr, aber nicht als eigenständigen Vertriebsweg.
Mhm. Okay. Sie sprachen eben auch schon die Unterstützung für Vermittler an. Wie sieht die aus bei Ihnen?
Ich hoffe gut.
Auch daran wird das geändert vielleicht?
Ja, das wird immer besser.
Ausgebaut, genau.
Sie wird ausgebaut. Aber deswegen war mir diese Grundhaltung, die ich gerade erläutert habe, ganz, ganz besonders wichtig. Mhm. Weil daraus natürlich konsequenterweise folgt, dass wir uns an den Ansprüchen unserer Vertriebspartner und Vertriebswege ausrichten müssen und uns auch ständig da neu erfinden und anpassen müssen. Wir müssen eben für unsere Vertriebspartner immer attraktiv genug sein, dass sie gerne unsere Produkte vermitteln und unseren Service in Anspruch nehmen. Und da schauen wir natürlich auch, was benötigen denn die einzelnen Vertriebswege, was benötigt der einzelne Vertriebspartner. Also beispielsweise im Maklermarkt gibt es eben Makler, die wünschen gerne eine dezentrale Betreuung, auch bei größeren Maklerorganisationen vor Ort. Andere wiederum wollen eine zentrale Betreuung und alles andere sozusagen selber machen. Und da haben wir uns mit unseren 5 Maklerdirektionen in Deutschland regional breit aufgestellt, um in jedem Falle eine persönliche Betreuung vor Ort sicherzustellen. Und persönliche Betreuung ist von uns von allergrößter Bedeutung, auch in Zeiten der Digitalisierung.
Mhm. Okay.
Bei dem Ausschließlichkeitsvertrieb ist es so, dass wir da auch ein ganz besonderes Modell verfolgen, auch konsequent umsetzen und immer weiterentwickeln. Ist vielleicht am Markt bekannt, dass wir keinen geführten Vertrieb im klassischen Sinne haben, bei dem der Vertriebspartner von uns Zielvorgaben bekommt, die er dann umzusetzen hat, sondern wir begreifen unsere Vertriebspartner als selbstständige Unternehmer, die mit uns als gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe agieren. Das heißt also, es gibt da gar keine Geschäftspläne und Zielvorgaben. Und wir beraten die Agenturen in ihrer Ausrichtung, aber sie sind völlig frei in ihren Entscheidungen. Und auch das ist ein bewährtes Modell, was wir aber ständig anpassen, erweitern. Beispielsweise im Bereich Beratung wird jetzt immer wichtiger, Agenturausbau oder jetzt angesichts der demografischen Entwicklung schon eher Agenturerhalt. Ja, wie bekomme ich wieder Nachwuchskräfte?
Korrekt,
wie kann ich Ausbildung gut organisieren? Mhm. Das sind Themen, die wir da abdecken.
Mhm. Dann bleiben wir doch gerade mal kurz bei dem Fachkräftemangel, der ja nun auch quasi überall in der Versicherungsbranche zu spüren ist, weil ja auch viele Boomer jetzt in Rente dann gehen. Wie gehen Sie denn im Verbund damit um? Wie stellen Sie sich als Arbeitgeber auf, um da möglichst attraktiv zu sein?
Ja, das ist tatsächlich erstmal ein gesellschaftsweites und branchenweites Problem. Mhm. Und ich denke, wir gehen in vielen Bereichen die Wege, die andere Unternehmen in dieser Situation auch gehen. Wir haben das Recruiting stark ausgebaut. Wir haben viele Services für die Mitarbeiter eingeführt, neue, die uns als Arbeitgeber attraktiver machen sollen. Neben natürlich den Kernelementen wie interessanter Job und passendes Gehalt. Da machen wir, wie viele andere auch, immer mehr. Aber was wir feststellen ist, dass diese Dinge sind oft kopierbar. Was nicht kopierbar ist, das ist die spezifische Kultur eines Unternehmens, die Art und Weise, wie man sich begegnet und miteinander umgeht, die Wertschätzung, die man einander gegenüber bringt. Das sind jetzt altmodisch klingende Worte, aber wir stellen fest, dass gerade im Recruiting diese traditionellen Werte, Menschlichkeit, Begegnung auf Augenhöhe, Respekt, Verlässlichkeit, nach wie vor eine enorme Bedeutung haben. Und da kann ich ganz selbstbewusst für unseren Verbund sagen, glücklicherweise haben wir da eine sehr ausgeprägte Unternehmenskultur, in deren Zentrum genau diese traditionellen, aber wichtigen Werte stehen. Und es ist nicht so, dass wir diese Kultur mal irgendwann, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber von einem Berater haben aufschreiben lassen, so sollte es sein. Und dann haben wir uns irgendwie dahin bemüht, mehr oder weniger authentisch, sondern es war immer umgekehrt. Wir haben diese Kultur über Jahrzehnte entwickelt, haben sie irgendwann nochmal aufgeschrieben, aber so wie wir sind und wie wir ticken. Das kann ich ganz authentisch sagen, weil ich ja nun auch schon seit dem 1.9.1995 hier im Verbund tätig bin.
Ja.
Und ich werde den ersten Tag nie vergessen. Da kam mir genau diese Kultur entgegengeschwappt. Ich habe mich gleich wohlgefühlt. Mhm. Ich wurde gleich sehr wertgeschätzt von allen, die mir begegnet sind. Und das haben wir geschafft, bis heute zu leben und auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, im Recruiting ist das eine Art Unique Selling Position, wo wir uns tatsächlich stark differenzieren, auch von anderen. Und das wird uns auch von Bewerbern bestätigt und auch von denen, die dann angefangen sind bei uns. Und insofern haben wir natürlich das grundsätzliche Problem, wie viele andere auch. Aber wir schaffen es auch, unsere Stellen sehr gut zu besetzen. Das dauert länger, als es früher gegangen ist. Aber wir kriegen es ganz gut hin und auch mit den passenden Menschen, die in unsere Kultur und unser Unternehmen gut passen.
Mhm. Nun gibt es ja manchmal trotzdem noch irgendwie einen Engpass und mancher Mitbewerber, der setzt dann durchaus künstliche Intelligenz ein. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Sind Sie da offen oder denken Sie, wir warten erst mal ein bisschen ab?
Ja, da muss man immer. Ja, das, ja, genau.
Okay.
Das tun wir. Also da sind wir. Ja, man muss ja erst mal unterscheiden, was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
Absolut. Ja, ja.
Ja, und häufig werden alle möglichen Digitalisierungs- und Automatisierungsvorgänge darunter gefasst. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sind das relativ einfache Algorithmen und Mustererkennungen, zum Beispiel bei einfachen Änderungsvorgängen, bei Sichtung von Schriftverkehr etc. Das machen wir natürlich auch, weil wir versuchen, dadurch produktiver zu werden und Rationalisierungseffekte zu erreichen. Aber bei den weitergehenden künstlichen Intelligenzanwendungen, also im eigentlichen Sinne, im Sinne der Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und auch sogar Kreativität zu imitieren, da sind wir tatsächlich erstmal zurückhaltend und verhalten uns ja nicht als Vorreiter, sondern eher als Follower. Mhm. Früher habe ich da immer als Beispiel VW genannt, ja. Das ist momentan nicht so erfolgreich da. Deswegen nehme ich jetzt Apple. Okay. Apple macht das ja auch in manchen Bereichen so, das hört sich auch viel schicker an. Also die gucken auch oft erstmal, was bringen andere auf den Markt, die dann auch natürlich hohe Investitionen damit verbinden müssen. Dann schauen wir und entwickeln auf der Basis dann Lösungen, die zu uns ganz gut passen. Mhm. Und ganz wichtig, wo wir wirklich, denke ich, zum Schluss dran denken würden, das ist der Bereich der persönlichen Kundenbetreuung und auch der Betreuung unseren Vermittlern gegenüber. Also da sind wir überall da, wo persönlicher und menschlicher Kontakt eine zentrale Rolle spielt, sind wir extrem zurückhaltend. Also auch bei Einsatz künstlicher Intelligenz zum Beispiel in der Kundenberatung. Mhm. Denn das zeigen ja auch viele Studien immer wieder, dass gerade bei Versicherungsprodukten, gerade im Personenversicherungsbereich, wo es um langfristige Entscheidungen geht, die einem wie die Krankenversicherung das ganze Leben lang dann begleiten, da ist es auch bei den digital affinen jüngeren Menschen nach wie vor so, dass sie eine persönliche Betreuung benötigen und diese auch abrufen. Da haben selbst auch meine Kinder haben da Respekt, die sonst alles Mögliche im Internet recherchieren und machen und wenden sich dann bei Versicherungsfragen an doch Sie. Lieber einem kompetenten, ja, ich wollte gerade sagen, einem kompetenten Berater zu und dann sollten Sie sagen an Sie, aber gut. Nein, ich stecke auch nicht in jedem Produkt im Detail drin, klar, da gibt es hervorragende Berater und Vermittler. Und mich hat das aber bestätigt in der Auffassung, dass das Bereiche sind, wo wir als Branche und wir als Verbund vielleicht noch erstmal nicht antreten sollten mit künstlicher Intelligenz.
Okay. Apropos Branche, was sehen Sie denn aktuell als größte Herausforderung für die Versicherungsbranche?
Ja, da gibt's ja eine ganze Menge, muss man sagen. Aber wenn ich so auf die Branche schaue, würde ich tatsächlich sagen, es sind die Nachwirkungen der Inflation, die uns momentan besonders beschäftigen, gerade im Sachversicherungsbereich. Mhm. Das zeigen ja auch die Ergebnisse, die wir in der Branche erwarten für 2024. Da sieht es nicht gut aus, speziell im Kfz-Bereich. Und wenn man sich die Preisentwicklung dort ansieht, versteht man das auch, denn die Preise sind ja explodiert. Die sind geradezu davon galoppiert, Werkstatt- und Ersatzteilpreise. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass auch der eine oder andere Autohersteller, wo der Absatz nicht so gut läuft, vielleicht auf die Idee gekommen ist zu sagen, naja, Ersatzteile haben ja teilweise einen Designschutz und da lässt sich doch am Preis noch was machen. Mhm. Zumindest anders kann man sich diese exorbitanten Preisentwicklungen für manche Ersatzteile schon kaum noch erklären. Und in den Werkstattpreisen spiegeln sich natürlich auch die Lohnentwicklung wieder und Energiekosten und. Jedenfalls ist es erschreckend gewesen für uns zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit und Dynamik sich diese Preise weit oberhalb der normalen Inflationsentwicklung entwickelt haben. Und wir hinken als Branche dort natürlich in den Prämienanpassungen logischerweise hinterher. Das macht man ja nicht perspektivisch, sondern man sieht tatsächlich dann, diese Kostensteigerung versucht sie dann in Prämienanpassungen zu berücksichtigen. Und dieser Prozess ist momentan noch im Gange und deswegen in 2024 sind eher die Preise vorangelaufen und die Prämien etwas hinterher. Ja, dann haben wir natürlich, das erleben wir ja gerade, wenn wir den Fernseher einschalten, jeden Tag wieder die Folgen des Klimawandels. Ja, zumindest würde ich das in einen Kontext ziehen. Manch andere tun das ja nicht. Mhm. Aber wenn man die globale Erderwärmung sieht im letzten Jahr und man die furchtbaren Brände, die gerade toben, sieht, mag sein, dass es auch nichts mit Klimawandel zu tun hat. Aber es gibt genügend Beispiele, wo man sagen kann, da findet ein Wandel statt.
Absolut.
Ja, und den müssen wir auch verarbeiten als Versicherer. Denn natürlich steigen die Leistungen in diesem Bereich klimabedingt auch stark an. Ja, und wir hatten es vorhin schon genannt, künstliche Intelligenz setzen nicht nur wir ein, sondern leider auch weniger wohlgesonnene Menschen, Stichwort Cyberkriminalität und Versicherungsbetrug. Mhm. Das ist ein Bereich, in dem wir uns, alle besonders intensiv auseinandersetzen müssen. Da entstehen ganz neue Risiken für die Branche, gerade auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz auf der anderen Seite sozusagen. Das ist übrigens ein Bereich, wo wir schon eher geneigt sind, auch mit künstlicher Intelligenz dagegen zu arbeiten. Zum Beispiel bei Schadensmustererkennung, wenn es denn dann künstliche Intelligenz ist.
Mhm. Ja, viel los tatsächlich.
Ich habe noch mehr.
Ach, Sie haben noch mehr? Ja, gut, dann.
Könnt ihr noch mehr Stichworte? Ja, ich habe ja nur über Preissteigerungen gesprochen. Und wir haben ja als Herausforderung die Dauerherausforderung eigentlich, die aber nach meiner Wahrnehmung immer intensiver wird, der regulatorischen Entwicklung. Mhm. Ich habe immer gedacht, mit Solvency II haben wir das größte Regelwerk jetzt irgendwie hinter uns und implementiert der letzten Jahrzehnte. Aber jetzt kommt die CSRD und es kommt DORA, was uns beides und nicht nur uns, der gesamten Branche, es war ja die Frage nach der Branche, enorm viel Arbeit macht. Ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Da sind äußerst sinnvolle Regulierungsansätze drin. Teilweise aber sehr bürokratisch umgesetzt, gerade im Bereich CSRD. Aber es hilft ja nichts, wir müssen diese Vorgaben umsetzen. Das erfordert sehr viele Ressourcen zurzeit in allen Häusern und verschärft übrigens den Fachkräftemangel noch mehr, weil das sind Bereiche, die auch bei uns personell stark wachsen. Das können wir mit der bestehenden Mannschaft gar nicht so hinbekommen. Und natürlich für die Vermittler besonders interessant, denke die Diskussion um Provisionskappung bis hin zu Verboten und Honorarberatung, die läuft ja auch immer noch weiter. Ja. Das Schlimmste konnte bisher vermieden werden, aber es ist noch nicht weg.
Stimmt.
Und insofern würde ich diese beiden Bereiche tatsächlich momentan als die größten Herausforderungen nennen.
Mhm. Okay. Wenn man sich die Versicherungsbranche so anschaut, dann ist in letzter Zeit ja nun so, dass die Fusionsaktivität ein bisschen zunimmt. Also Barmenia und Gotha haben den Schritt gewagt und jetzt wollen SDK und Stuttgarter vorbehaltlich der Zusagen der Behörden auch diesen Schritt gehen. Mhm. Wäre das denn auch für die Conti vielleicht ein interessanter Schritt?
Also ich verbinde das mit einem lieben Gruß an meine Kollegen und bitte um Nachsicht, dass wir eine andere Position einnehmen als die, die jetzt gerade fusioniert haben oder das tun wollen. Die haben bestimmt ihre Gründe gehabt. Das klingt ja auch alles immer sehr plausibel. Und wir drücken auch die Daumen für die Kollegen, dass das alles gut läuft. Für uns kommt das nicht in Frage. Wir haben eigentlich auch, um Fusionen vermeiden zu können und immer selbstständig agieren zu können, haben wir seit vielen Jahren jetzt schon darauf hingearbeitet, unseren Verbund stabil auf die drei starken Säulen der Versicherung aufzustellen, also auf die Krankenversicherung, Lebensversicherung und Sachversicherung. Das war ein längerer Weg. Wir sind ja traditionell ein sehr großer, starker Krankenversicherer, bei dem es eben zur Folge hatte, dass auch bei uns im Verbund die Krankenversicherung viele, viele Jahre die größte Säule war und die meisten Beitragseinnahmen auf sich vereint hat. Und deswegen haben wir seit Jahrzehnten schon darauf hingearbeitet, die anderen Säulen Leben und Sach zu stärken und den Verbund damit auf drei stabile Säulen zu stellen. Und das ist sehr gut gelungen, erfreulicherweise. Wir haben jetzt Prämieneinnahmen von rund 4,7 Milliarden Euro, die sich fast, nicht ganz, aber fast gleichmäßig verteilen auf die drei Säulen. Und wir haben damit eine Betriebsgröße, die es uns erlaubt, weiterhin unsere Position der Unabhängigkeit zu leben. Auch was regulatorische Anforderungen etc. betrifft, da braucht man natürlich eine bestimmte Betriebsgröße. Ja. Und es ist eben so, dass wir durch diese drei starken Säulen auch robuster und unabhängiger geworden sind gegenüber politischen Entwicklungen, beispielsweise im Bereich der Krankenversicherung. Und auf diesem Fundament benötigen wir momentan glücklicherweise keine Fusion. Oder was heißt glücklicherweise? Ich hoffe ja, dass alle damit glücklich werden. Aber wir sehen sie nicht, wir brauchen sie auch nicht. Wir haben auch die nötige Wirtschaftlichkeit und Kapitalstärke, um eigenständig zu agieren. Also warum sollten wir dann momentan das Abenteuer einer Fusion wagen? Und es ist ein Abenteuer, ne? Das
ja,
ist klar.
Absolut. Ja. Das glaube ich schon. Politik haben Sie nun auch gerade angesprochen. Das wird dieses Jahr, in 6 Wochen ist es soweit, dann wird eine neue Bundesregierung gewählt, ein neuer Bundestag gewählt. Das wird ganz spannend, glaube ich. Und je nachdem, wer da gewinnt, könnte das natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Versicherungsbranche haben, Stichwort Krankenversicherung oder eben Vertriebsprovision und so. Hm. Was würden Sie sich denn, wenn Sie 3 Wünsche frei hätten von der neuen Bundesregierung, so wünschen?
Ja, also erstmal, aber das zählt bitte noch nicht als Wunsch, ja? Okay. Also erstmal wünsche ich mir überhaupt eine neue Bundesregierung.
Ja, ja. Stimmt, das also muss man heutzutage ja auch schon
sagen. So, die jetzige ist ja nicht mehr richtig handlungsfähig.
Ja, ja.
Ist ja klar, ist ja auch erklärbar. Und man konnte auch, glaube ich, vorher der jetzigen Bundesregierung nicht unbedingt Glanzleistungen attestieren. Das ist auch jetzt kein Vorwurf an einzelne Politiker oder Parteien. Es ist einfach aus der Notwendigkeit heraus natürlich auch entstanden, große Kompromisse einzugehen, weil es keine klare Mehrheit gab. Und ich glaube, davon müssen wir auch zukünftig ausgehen. Die Situation wird immer unüberschaubarer und komplexer und die Zeiten, ja, in denen ich ja noch als Jugendlicher auch groß geworden bin, der großen Volksparteien und der klaren politischen Linien, das scheint ja irgendwie endgültig vorbei zu sein. Mhm. Also es gibt eine viel buntere Parteienlandschaft, es gibt weniger klare Wahlergebnisse voraussichtlich, auch diesmal wieder. Mhm. Und das heißt, es bedarf wieder mehr Kompromissen bei den Lösungen, die erforderlich sind. So, und wenn ich mir vor dem Hintergrund dann was wünschen kann, dann eigentlich grundsätzliche Dinge. Also erstmal wäre es gut, wenn alle verantwortlichen Politiker pragmatisch und besonnen an die zu lösenden Aufgaben im gemeinschaftlichen Sinne herangehen. Und dabei auch eine Debattenkultur, so nenne ich das mal, entfalten. Das passt jetzt wieder zu unserem Verbund, ne? Die wertschätzend und respektvoll ist. So wie wir das hier auch erleben, frage ich mich immer, wieso geht das eigentlich in der Politik nicht so?
Ja.
Das wäre schon mal gut.
Gute Frage. So.
Ja, genau. Ja, und dann, jetzt habe ich schon 4 Wünsche. Ja, vielleicht darf ich die noch. Nein, ich habe sogar noch weitere 3. Die inhaltlichen, ne? Also da ist natürlich für uns als Branche wichtig, gerade für uns als Verbund, wäre es gut, ein klares Bekenntnis zu unserem dualen Gesundheitssystem. Wir haben mit diesem System ja eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Worum uns andere Länder beneiden, ist hier aber im Inland oft gar nicht so erkannt wird, komischerweise. Dann wäre es gut, dass die Altersvorsorge nachhaltig gestärkt und gefördert wird, die private, weil wir sehen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung die umlagefinanzierten Systeme endgültig an ihre Grenzen stoßen.
Ja.
Und ich glaube, das sage ich nochmal in Richtung unserer Vertriebspartner, es wäre schön, dass in welcher Konstellation politisch auch immer mehr Wertschätzung gezeigt würde für die gesellschaftlich ja wirklich wichtige Aufgabe, die die Versicherungsvermittler und auch die Versicherer erfüllen und dass endlich diese Debatte um die Provisionsverbote ein Ende findet. Das wären so meine Wünsche.
Ja, sehr schön. Ja. Da kann man einen Haken hintermachen, finde ich. Genau. Würde ich auch unterstützen.
Ja,
Mensch, dann danke ich Ihnen schon mal ganz herzlich fürs Gespräch. Das war auf jeden Fall ein schöner Rundumschlag.
Vielen Dank.
Vielleicht noch die letzte Frage. Wie sind denn so Ihre ersten Erfahrungen jetzt in den ersten 4, 5 Monaten an der Spitze? Und wie schauen Sie denn jetzt so in die nächsten 4, 5?
Also, die Erfahrungen waren man kann vielleicht erstmal vorweg sagen, es ging alles sehr schnell. Das ist ja oft so, nicht? Wenn man eine neue Aufgabe übernimmt, dann macht man sich vorher Gedanken, denkt, ach, wie wird das denn? Und malt sich das alles aus und dann kommt der Tag und ab dem Tag geht alles wieder plötzlich ganz schnell. Und so war es auch bei mir. War eine spannende und aufregende Zeit in diesen ersten Monaten. Aber ich war dann tatsächlich viel schneller wieder im sogenannten Tagesgeschäft, wenn es das überhaupt noch irgendwie gibt, als gedacht. Hängt ein bisschen natürlich damit zusammen, dass ich schon 2015 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender aktiv war. Mhm. Aber ich finde, in so einer Situation ist auch immer ganz wichtig, wie reagiert so das Umfeld, mit dem man zusammenarbeitet. Und das war, ja, ein bisschen Eigenlob für den Verbund vielleicht noch an der Stelle. Das war Conti-typisch. Es war alles sehr wertschätzend. Die Führungskräfte haben mir den Einstieg sehr erleichtert. Meine Vorstandskollegen natürlich auch. Aber auch die Gremien, Aufsichtsrat und die Betriebsräte waren sehr wohlwollend und haben mich in den ersten Tagen oder Monaten sehr konstruktiv begleitet. Und das hat mir wirklich den Einstieg in die neue Position sehr erleichtert, muss ich schon sagen. Nein, es war gut und ich gucke sehr optimistisch in die Zukunft. Wir sind gut im Verbund aufgestellt, wir haben ein gutes Team, tolle Mitarbeiter. Ja, dann macht es auch Spaß, diese Funktion auszuüben. Und ich komme nach wie vor jeden Morgen, wie seit dem 1.9.1995, sehr, sehr gerne ins Büro und bleibe dort auch gerne.
So soll es sein. Sehr schön.
Genau.
Dann hoffen wir, dass es so bleibt und alles Gute weiter in der Position und vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Herzlichen Dank. Fand ich auch sehr angenehm, sehr interessant. Vielen, vielen Dank.
Die News der Woche.
Die neue Ombudsfrau Sibylle Kessal-Wulff hatte im ersten Jahr ihrer Tätigkeit gleich ganz ordentlich zu tun. 2024 reichten Verbraucher rund 21.500 Beschwerden ein. Das ist einiges mehr als 2023, als es rund 18.000 Beschwerden waren. Das Gros richtete sich dabei gegen Versicherer. Nur 334 Beschwerden trafen Vermittler.
Der Großteil des Verbraucherärgers richtete sich gegen die Rechtsschutzversicherung. Hier kam es zu fast 3.400 Beschwerden. Die Lebensversicherung folgt mit fast 3.200. Aber auch die Autoversicherung sorgte bei Kunden für Unmut. Knapp 2.900 Beschwerden gab es zur Kfz-Kaskoversicherung, 2.100 zur Kfz-Haftpflicht.
Die Lage ist dramatisch. Zum Jahreswechsel sind die Krankenkassenbeiträge bereits enorm gestiegen. Ein Ende der Fahnenstange ist aber noch nicht erreicht. Bei weitem nicht. Tolle Aussichten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Projektion des Berliner IGIS-Instituts im Auftrag der DAK Gesundheit. Bis zum Jahr 2035 könnte danach der Gesamtbeitrag der Sozialversicherung um 7,2 Beitragspunkte auf dann, halten Sie sich fest, 49,7% steigen.
Angesichts dieser Entwicklung fordert DAK-Chef Andreas Storm nach der Bundestagswahl im Februar ein Sofortprogramm für stabile Kassenbeiträge. Das sollte wie folgt aussehen, findet er. Erstens, die geplante Finanzierung der Krankenhausreform müsse geändert werden. Zweitens, der Bundeszuschuss an die Krankenkassen müsse deutlich steigen. Und drittens, die Ausgaben müssten sich künftig an den vorhandenen Einnahmen orientieren. Na, dann mal los!
Wegen stark gestiegener Prämien für die Autoversicherungen gingen Experten von einer heißen Wechselsaison 2024 aus. Und so ist es nun auch gekommen, zeigt eine Marktuntersuchung von Sirius Campus. 2,9 Millionen Autoversicherte kündigten ihren Vertrag und schlossen einen neuen ab. Das ist ein Plus bei der Wechselaktivität im Vergleich zum Vorjahr um rund 35%. 70% der Wechsler sparten dabei im Schnitt 125 Euro.
Das meiste Neugeschäft haben folgende Versicherer erzielt, in alphabetischer Reihenfolge: ADAC-Versicherungen, Allianz, Allianz Direkt, HUK24 und die HUK Coburg. Gemeinsam verbuchten diese 5 Anbieter 41% aller Neuabschlüsse für sich.
Das Jahr 2024 zeigt einmal mehr, welches enorme Gewicht der Trend zur passiven bzw. leicht aktiven Geldanlage inzwischen auf die Waage bringt. Wie der Branchendienstleister ETFGI berichtet, liegen umgerechnet 14,3 Billionen Euro in börsengehandelten Indexfonds, also ETFs. Kein Versprecher. Auch die sogenannten Nettozuflüsse, die gesamten Zuflüsse abzüglich der Fondsrückgaben in ETFs erreichten ein neues Rekordhoch. Laut ETFGI waren es rund 1,81 Billionen Euro weltweit.
Ebenso auf Hochtouren läuft die Produktion. 1.988 neue ETFs von fast 400 Anbietern erblickten im vergangenen Jahr das Licht der Finanzwelt. Allerdings verschwanden auch 622 ETFs von der Bildfläche. Macht also netto 1.366 neue. Damit gab es Ende 2024 weltweit über 13.000 ETFs von 814 Anbietern.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.